Ja, einen schönen guten Morgen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich freue mich sehr, dass wir heute vor so vollem Haus sind. Es ist das dritte Mal, dass wir in diesem Semester die Early Bird Lecture haben. Und das erste Mal, dass ich zu Recht an meine Pflicht erinnert wurde, hier auch die Begrüßung zu machen. Das übernehme ich sehr gerne. Ich freue mich, dass Sie so früh aus dem Bett gefunden haben, beziehungsweise Ihre Arbeit jetzt unterbrechen konnten, sodass wir uns hier nochmal zusammensetzen und heute von Herrn Volk genannten Vortrag über Kunst als Forschung hören. Ja, zwei Vorträge haben wir bereits sehr intensiv diskutiert und uns sehr daran erfreut. Und ich denke und ich bin mir sicher, das wird heute ebenso lebhaft in der Diskussion und so spannend beim Zuhören. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank für die freundliche Begrüßung. Sei gleich gesagt, meine Damen und Herren, ich bin kein sprechender früher Vogel, also sehen Sie mir das bitte nach. Wachsein ist das eine, Sprechen ist das andere. Ich möchte im Folgenden, so gut es eben gehen wird, einige kursorische Überlegungen vortragen, die sich zumindest in den Rahmungsmotiven nah härter am Stufo abarbeiten, als das in den ersten beiden Vorträgen der Fall war. Vieles von dem, was Sie hören, ist Work in Progress, sodass ich eigentlich nur von der Diskussion nachher profitieren kann. Ich würde mein Thema gerne in drei Punkten entwickeln. Der mittlere Teil ist, soweit ich das sehe, der größte, nämlich zum einen im ersten Schritt den kunstgeschichtlichen Anknüpfungspunkt der Kunst im Studium Fundamentale markieren. Zweitens den Iconic Turn kurz vorstellen in einigen seiner Konsequenzen. Und dann drittens Aspekte der künstlerischen Forschung nochmal vom Ausgangspunkt und unter Würdigung dessen, was durch den Iconic Turn passiert ist, auf das Stufu zurückkommen. Also, ich fange mit eins an, kunstgeschichtlicher Anknüpfungspunkt der Kunst im Stufu. Mit dem kunstgeschichtlichen Anknüpfungspunkt meine ich, aus welcher Kunsterfahrung die Kunst ins Stufu kommt und dort einen bestimmten Stellenwert bekommt. Es ist die Erfahrung und Auseinandersetzung mit damals zeitgenössischer Kunst, die hier starke Akzente gesetzt. Genauer, es ist die Erfahrung und Auseinandersetzung mit der amerikanischen Nachkriegskunst, wie sie in der Bochumer Schule, wenn ich sie mal so bezeichnen darf, also um den Kunsthistoriker Max Imdahl herum passiert, zu dem dann auch Gottfried Fröhm, Michael Bockemühl und noch einige andere gehören. Exemplarisch kann ich und möchte ich dieses an einem Werk Barnett Newmans zeigen und der Herausforderung, kunstgeschichtlich mit ihm umzugehen. Mein Leitmotiv oder besondere Aufmerksamkeit ist dabei, darauf hinzuweisen, was machen Sie mit einem Kunstwerk oder was machen Sie, wenn Sie einem Kunstwerk begegnen, an dem die bisherigen Kriterien, nach denen Sie wissenschaftlich mit Kunstwerken umgehen, nicht greifen. Bisher haben Sie geritten, jetzt sollen Sie Auto fahren. Beides Fortbewegungsmittel, aber von ganz anderen Anforderungen. Bisher haben Sie, etwas abgeschmackter Vergleich, konnten Sie mit Messer und Gabel essen, jetzt gibt es Suppe. Sie brauchen anderes Besteck oder trinken eventuell direkt aus der Suppenschale, allerdings schwierig, wenn es ein großer Topf ist. In Richtung dieser Erfahrung, etwas völlig anderem, geht für Imdahl die Begegnung mit dem Werk Barnett Newmans, besonders mit Who's Afraid of Red, Yellow and Blue 3 von 1966, das ich Ihnen hier versuche zu zeigen. Es ist unglaublich schwer zu reproduzieren, weil es vielleicht die vorne, genau, danke, weil es ein Riesenbild ist, 2,45 Meter hoch, 5,44 Meter in der Breite. Also das ist schon eine veränderte Dimension. Sie haben hier Reproduktionsschwierigkeiten medialer Art. Ich war neulich, um dieses wenigstens etwas erfahrbar zu machen, im Audimax, weil es dort hier die verfügbar größte Leinwand gibt und Sie das Bild dort ungefähr auf die Hälfte bis drei Viertel der Größe kriegen. Also ein riesengroßes Bild besteht aus einer großen, homogen aufgetragenen roten Hauptfläche. Am rechten Rand ein sehr schmaler gelber Streifen, am linken Rand ein etwas breiterer blauer Streifen. Was machen Sie, wenn Sie so vor einem Bild stehen? Was machen Sie, zumindest für Imdal galt dieses, wenn Sie einem Kunstwerk begegnen, wie dem von Barnett Newman, an dem die bisherigen Kriterien, nach denen Sie wissenschaftlich mit Kunstwerken umgegangen sind, nicht greifen? Warum greifen Sie nicht? Wo liegt die Differenz zur Kunst zuvor? Wo liegen die Probleme? Dazu ein Vergleich. Dirk Bautz, die Mitteltafel des Abendmahlaltars, 1467, Öl auf Holz, 180x290, heute noch in Löwen in St. Peter, rechts Barnett Newman. Die Gemeinsamkeiten. Beides sind Bilder, beides sind Werke, beides sind Tafelbilder, Hagen, sehr einfach gesprochen, sie hängen an der Wand. Beide sind gemalt, Öl auf Leinwand, von der materiellen Beschaffenheit her, beide zeigen Farben auf einem Bildträger, beide Bilder begegnen uns als Gegenüber. Wenn Sie inzwischen an Installationen, Environments denken, so ist das nochmal eine andere Dimension der Erfahrung, wenn Sie gleichsam in der Kunst sind. Hier sind Sie bei beiden noch in bestimmter Weise vor der Kunst. Die Unterschiede, natürlich die Größe, dann die Figuren, die es bei Barnett Newman nicht gibt. Bei Dirk Bautz sind im Rahmen der christlichen Ikonografie identifizierbare Personen zu sehen, unter anderem Jesus. Es gibt bei Dirk Bautz eine Handlung, ein Geschehen zwischen den Figuren, etwas passiert zwischen ihnen. Es gibt eine Bilderzählung, zumindest ein Bildthema, zweifelsohne die Abendmahlsdarstellung. Das Bildthema ist wiederum aufgrund literarischer Quellen zu identifizieren. Einschlägige Stellen in der Bibel weisen es als Einsetzung des Abendmahls aus. Für Dirk Bautz gilt also der bis dahin auch kunsthistorisch erarbeitete und gültige Set an kunsthistorischen Arbeitsmöglichkeiten. Es gibt Figuren, die zu identifizieren sind. Es gibt eine Erzählung. Es gibt literarische Referenzen. Also all das, was in der traditionellen kunsthistorischen Methodik im Bereich der vorikonografischen Beschreibung und der Ikonografie fällt. Bei Newman ist dieses alles nicht vorhanden. Keine Figuren, keine Erzählung, keine textlichen Referenzen. Keine Identifikation von Figuren, keine Identifikation von Erzählung, kein Bezug zu bildexternen Referenzen. Das als wesentlicher Unterschied und als Bruchpunkt in der kunsthistorischen Methodologie, in der Begegnung dieser mit diesen oder mit diesem oder diesen Bildern. Allein Farbe bei Newman, sehr große rote Fläche, schmale blaue und gelbe Streifen. Kurz noch der Hinweis auf ein paar weitere Unterschiede. Die perspektivische Anlage des Bildes bei Dirk Bautz, die perspektivische Anlage des Bildes durch angedeutete Fluchtlinien, damit Andeutung bzw. Aufbau eines Bildraumes. Wir können die Figuren räumlich verorten. Manche sitzen vor dem Tisch, manche sitzen seitlich des Tisches, manche am hinteren Ende des Tisches. Mit anderen Worten, Bildgründe sind unterscheidbar vor, Mittel und Hintergrund. Übrigens die Unterscheidung der Gründe und die Einführung oder das Denken des Horizonts sind Sie schon bei einer Kurzbeschreibung von Landschaftsmalerei. Horizont, Bildgründe, nehmen Sie ein weißes Blatt, machen Sie einen Strich drauf, machen Sie eine skizzierte Figur, eine, was wie eine Wolke aussieht am Himmel, und Sie sind bei der Organisation eines Landschaftsbildes über Bildgründe und Horizont. Und im Bild bei Dirk Bautz gibt es kompositorische Maßnahmen, zum Beispiel in der Figurenbetonung, die vor allem über die Bildfläche organisiert ist, die Betonung der Jesu-Figur über die zentrale Mittelachse mit dem Leuchter, mit der Mitte der Tür. Da haben Sie sowas wie eine Betonung der Jesus-Figur. Bildraum, Bildgründe, Vordermittel, Hintergrund, all dieses gibt es bei Newman nicht. damit auch kein Verhältnis von Bildraum und Bildfläche. Und, was es bei Newman auch nicht gibt, eine Komposition oder eine kompositorische Anlage. Zumindest wenn man unter Komposition eine Art von ganzheitlicher Organisation des Bildes versteht, eine Ordnungsstiftung, mit der Bezüge zwischen Figuren oder Teilen des Bildes hergestellt werden, sagen der Relation von Teil und Ganzen. Bei Newman dagegen also keine Figuren, keine Erzählung, keine außerbildliche Referenz, keine Bildgründe, keine Komposition. Das heißt, keine Anhaltspunkte, an denen man sich im Sinne eines bis dahin gültigen wissenschaftlichen Umgangs mit dem Werk abarbeiten konnte. Ich markiere nur sozusagen die Dimension der Brucherfahrung, die von der amerikanischen Nachkriegskunst ausgeht. Es ist nicht nur eine Formatfrage, sondern es ist eine Frage überhaupt des kompletten Bildverständnisses, das mit dem europäischen weitestgehend bricht. Und in dieser Erfahrung, aus dieser Erfahrung heraus ergeben sich dann auch, wie ich gleich erläutern werde, für das Stufu Konsequenzen. Also, was tun in Anbetracht deiner Herausforderung einer neuen, völlig neuen Bildformates, eines völlig neuen Bildverständnisses? Beziehungsweise, was hat Imdall und sein Kreis getan? Sie haben sich, fast hätte ich gesagt, was sollten sie auch anders tun, anschaulich auf das Bild eingelassen und zum Teil eben auf Selbstäußerungen Newmans zurückgegriffen. Also keine der traditionellen Kriterien greifen, gleichwohl von dem Bild geht eine Wirkung aus. Es ist mit dem Bild etwas da, das man vielleicht als eine Art visueller Herausforderung beschreiben kann, die Umgang, die Begegnung mit einem großen, starken Rot, das hier nur als Abklatsch erfahrbar wird. Versuchen Sie mal, und Sie haben tatsächlich in der Reproduktion und in der Distanz die Möglichkeit dazu, versuchen Sie mal, das Bild zu überschauen, und zwar aus der Nähe. Verlassen Sie die sichere Distanz, was wir hier nicht machen können und in dem Format auch nicht sinnvoll ist. Gehen Sie nah an das Bildrand ran, setzen Sie sich mit dem Bild anschaulich und leiblich auseinander. Deshalb auch nochmal der Hinweis auf Rückgriff auf Selbstäußerungen Barnett Newmans. Der hat gefordert, man solle möglichst nah an das Bild herangehen, möglichst dicht vor ihm stehen. Der Effekt, der dann eintritt, dürfte nicht ganz unklar sein, sind hoffnungslos überfordert in der Wahrnehmung dieses Rots. Und damit Sie das nicht mit einem angestrichenen Stück Wand verwechseln, gibt es gleichsam noch diese schmalen Rahmungsmotive in Gelb und Blau. Aber ansonsten versagt Ihr kunsthistorisches Besteck. Keine Figürchen, keine Erzählung, kein Figurhintergrund. Gleichwohl, wenn Sie davor stehen, das wirkt massiv. So massiv, dass es im Übrigen zweimal gerade dieses Bild schon attackiert worden ist und im Augenblick nur sehr selten gezeigt wird, weil bei zweiten Attacke mit Messer auf dieses Bild ist doch erheblich verletzt worden ist, so dass es restauratorisch schwierig war, es wieder in einen vollwirksamen Zustand zu bringen. Also, Barnett Newmans Bild wirkt. Sie machen Erfahrungen in die Begegnung mit dem Bild. Erfahrungen jenseits von Figur, Erzählung, Referenz, Komposition. Erfahrungen jenseits gängiger kunsthistorischer Kategorien und Erfahrungen jenseits kunsthistorischen Wissens. Aus diesem starken Erfahrungscharakter, und das ist jetzt der Sprung, den ich mache, begründet sich die Stellung der Kunst, die Bedeutung der Auseinandersetzung mit Kunst im Studium Fundamentale. Wenn man die Stellung der Kunst und die Einrichtung der Bedeutung der Kunst mit Michael Bockemühl zusammenbringt, so ist dieses genau der Erfahrungskontext, aus dem er kommt. Deshalb habe ich ihn hier angedeutet, aus den Erfahrungen gelebter Gegenwart in der Auseinandersetzung mit Kunstwerken, für die es zeitgenössisch erstmal eine Herausforderung war, damit umzugehen. Es ist in diesem Sinne und aus diesen Erfahrungen heraus ein sehender Zugang zur Kunst, eine Arbeit aus der Anschauung jenseits der Vorkenntnisse. Das Motto oder das Leitmotiv, mit dem, wie mir es eben scheint, die Kunst hier im Studium Fundamentale heimisch geworden ist, lautet: den eigenen Augen trauen, frei nach Kant, habe den Mut, dich deiner eigenen Augen zu bedienen. Dem Anspruch nach geht es um Vollzug und Reflexion der eigenen Wahrnehmung aus einer eigenen Logik der Kunst. Es geht um eine sinnliche Orientierung von Wahrnehmung und Reflexion. Damit impliziert ist, wie mir scheint, eine Opposition, und das ist wichtig, erstmal eine Opposition Kunst versus Wissenschaft. Sinnliche Logik versus rationale Logik der Wissenschaft. Eigenmöglichkeiten des Auges versus Bindung der Wahrnehmung in einem funktionalen, identifizierenden Sehen. Ebenso kreative Tätigkeit von Kopf und Händen in einer eigenen gestalterischen, einer eigenen Kunstausübung gegen ihre Zweckbindung im Studium. Also der ganze Mensch und aus dieser Ganzheit heraus die Reduktion der Gefahr eines Fachidiotentums. Meine Augen haben noch andere Fähigkeiten, als in einem medizinischen Blick fokussiert zu werden. Meine Hände können noch anderes tun als, Entschuldigung für das Klischee, Bäuche aufschneiden. Magen, ich bin in anderen Tätigkeiten in ganz anderer Weise gefordert, als es das Studium in seiner Fachorientierung kognitiv-motorisch bestimmend mich prägt. Also die Kunst im Stufu, Stärkung und Reflexion des Sehens, der Wahrnehmung überhaupt, der motorisch-manuellen Fähigkeiten in einer eigenen Kunsttätigkeit. Die besondere Leistung der Kunst in diesem Zusammenhang: sie hat starke reflektive und produktive Fähigkeiten, Dimension der Selbstreflexion und der Selbstbildung. Wichtig ist mir noch, bevor ich diesen Teil abschließe, darauf hinzuweisen, sprachlich sehr wichtig ist in diesem Zusammenhang, es war immer von Bild die Rede, wenn Kunst das Kunstwerk gemeint war. Also Bockemühls Die Wirklichkeit des Bildes spricht über Kunst. Imdals Bildautonomie und Wirklichkeit spricht über Kunst. Böhms Zu einer Hermeneutik des Bildes arbeitet sich an Kunstphänomenen ab. Und spät auch noch ich selber, Anatomie des Bildes, meint die Auseinandersetzung mit Rembrandts Anatomie des Dr. Tulp. Also für unseren Zusammenhang ganz wichtig, es kommt Magen in dieser Bochumer Schule und aus dieser Bochumer Schule heraus, sagen, zu einer Gleichsetzung von Bild gleich Werk gleich Erkenntnis. Also mit dem Bild ist das Kunstwerk gemeint und damit Magen eine besondere Erkenntnis verbunden. Zweiter Teil, der Ikonik Turn und einige seiner Konsequenzen. Anfang der 1990er Jahre wurde der Ikonik Turn ausgerufen in unterschiedlichen Perspektiven von Tom Mitchell, von Gottfried Böhm. Er meinte Verschiedenes, der Ikonik Turn: wir leben in einer Welt der Bilder, genauso wie der Begriffe. Neben der sprachlichen Kommunikation gibt es auch eine in und durch Bilder. Die Philosophie, insbesondere die Erkenntnistheorie, sind, so könnte man den Ikonik Turn pointieren, Bild vergessen. Bilder, das war ja schon thematisch, haben eine eigene und dann auch noch gleiche Erkenntnisdignität wie Begriffe und in seiner radikalsten Form meint der Linguistik, meint der Erkonnektörn, dass das, was Bilder können, was die Sprache kann, auch Bilder können, der Linguistikturn wird ersetzt durch den Erkonnektörn oder der Erkonnektörn rückt zumindest neben ihn. Schlaglichtartig in der Konsequenz verdeutlicht, Johannes 1,1 würde dann nicht mehr heißen, am Anfang war das Wort und das Wort bei Gott, sondern am Anfang war das Bild und das Bild war bei Gott. Der Kernsätze der hermeneutischen Philosophie, alles Sein, das verstanden werden kann, ist Sprache. Alles Sein, das verstanden werden kann, ist Bild. Das ist sagen in der radikalsten Form das Konsequenzen des Erkonnektörn, die bisher kaum gezogen worden ist. Sie sind ein fundamentaler Angriff auf unser Wissenschaftsverständnis, was ja weitestgehend zentral sprachlich fundiert ist. Und wenn diese Stelle mit der gleichen Dignität das Bild rücken würde, wäre einiges sehr anders. Ganz wichtig, und jetzt kommen wir wieder zu Bild gleich Werk gleich Erkenntnis. Mit dem Bild sind hier alle bildlichen Phänomene gemeint. Innere wie äußere Bilder, künstlerische wie nicht künstlerische Bilder. Das bleibt natürlich nicht ohne Folgen für die Formel Bild gleich Werk gleich Erkenntnis. Bild gleich Werk stimmt nicht mehr. Die wenigsten Bilder, mit denen wir zu tun haben, sind noch Werke. Und was mit dem Erkenntnisanspruch und den Erkenntnismöglichkeiten von Werk und Bild in dieser Formel oben so stark gekoppelt war, zerbricht. Was ist mit dem Erkenntnisanspruch, den Erkenntnismöglichkeit von Werk und Bild, von Kunstwerken und nicht künstlerischen Bildern? Also, diese in der Bochumer Schule so eng gekoppelte Formel zerbricht. Wir sollten besser über Bild und Erkenntnis und Werk und Erkenntnis sprechen. Dabei aber, und das ist eine auch mich aus meiner eigenen Wissenschaftsbiografie bewegende Frage, was wird, beziehungsweise was ist aus dem exklusiven Anspruch, Erkenntnisanspruch der Werke geworden? Und bei Lichte betrachtet, hoffen wir doch auch, dass Ärztin auf den Bildern, die er sie im medizinischen Zusammenhang ansehen, etwas erkennt. Ich würde gern diese Fragen diskutieren in einem Bildvergleich. Mein Beispiel bezieht sich auf die bildwissenschaftliche Herausforderung der Kunstgeschichte, genauer auf die Bildverwendung in den Naturwissenschaften und der Medizin. In bildwissenschaftlicher Perspektive ist einerseits, wie ich dieses schon erwähnt habe, die Identität von Bild und Werk aufgebrochen. Andererseits stellt sich in besonderer Weise die Frage nach der Erkenntnisfunktion der Bilder in ihrem instrumentellen Charakter. Zur Diskussion dieser Fragen möchte ich Ihnen einen Vergleich zwischen medizinischen und künstlerischen Bildern vorschlagen, ein Gespräch zwischen ihnen versuchen. Dazu zeige ich Ihnen zunächst ein Szintigramm der Leber, also ein Bild aus dem Bereich der Nuklearmedizin. Das Szintigramm resultiert aus einer Szintigraphie. Sie ist ein bildgebendes Verfahren der nuklearmedizinischen Diagnostik. In ihr werden radioaktiv markierte, also Strahlung abgebende Stoffe in den menschlichen Körper eingebracht. Diese Stoffe werden über den Stoffwechsel durch den Körper transportiert. Sie reichern sich, gesteuert durch chemische und biologische Beschaffenheit der gegebenen Radiopharmaka, im zu untersuchenden Zielorgan hier der Leber an. Anreichern heißt, sie entwickeln eine lokale Strahlungsaktivität im jeweiligen Organ. Und genau diese Strahlungsaktivität kann entweder durch eine einfache Messung über dem Organ registriert oder bildlich als ein Verteilungsmuster aufgezeichnet werden. Diese Aufzeichnung des Verteilungsmusters nennt man Szintigramm. Die Szintigraphie bezieht sich also darauf, mit applizierten radioaktiven Substanzen Organfunktion bzw. Stoffwechselleistung des Organismus zu erfassen, zu messen und bildlich darzustellen. Sie dient also dazu, Gesundheit oder Krankheit zu bestimmen. Das Szintigramm ist die Visualisierung von Strahlungsaktivitäten im jeweiligen Organ, hier der Leber, die durch die gezielte Verabreichung von Radiopharmaka erreicht werden. Das Szintigramm ist, um zu unserem Vergleich zwischen medizinischen und künstlerischen Bildern zurückzukehren, ein Bild, aber kein Werk im emphatischen kunsthistorischen Sinne. Und es hat einen Erkenntnisanspruch, nämlich den, Gesundheit oder Krankheit eines Organs bzw. des Stoffwechsels erkennen zu geben. Sie können hier ganz beruhigt sein, alles normal. Wie kann man nun medizinische und künstlerische Bilder unterscheiden? Dazu zeige ich Ihnen jetzt und versuchsweise neben dem Szintigramm der Leber eine Fotografie der Zürcher Künstlerin Andrea Good. Die Fotografie misst 1,27 mal knapp 4 Meter und ist, das ist jetzt kein Thema, aber es ist mir nochmal durch den Kopf gegangen, und sie ist 9/11 entstanden. Zufällig. Und zwar an der Autobahn Dübendorf-Zürich mit einer Lochkammer in der Größe eines Schiffscontainers. Sagen, darin ist sie wie das medizinische Bild, und darauf kommt es mir an, apparativ geprägt. Im Blick auf den Vergleich zwischen dem Szintigramm und der Fotografie von Andrea Good möchte ich Ihre Aufmerksamkeit auf allein einen Punkt lenken, den Einsatz der Farbe in beiden Bildarten. So zeigt das Szintigramm der Leber 5 Hauptfarben, von innen nach außen sind es rot, gelb, dunkelgrün, hellgrün und blau. Diese Farben ermöglichen eine Akzentuierung und Hervorhebung von diagnostisch relevanten Informationen. Diese Informationen werden durch die Farbe klarer vermittelt als in einer einfachen Graustufendarstellung. Also Farbe mal weg. Die Farbskala ist dabei so gewählt, dass die stärksten Anreicherungen der Radiopharmaka im Organ in den wärmsten Farbtönen zur Darstellung kommen. Die Zonen schwächerer Anreicherung werden dagegen in kühlen Farben verbildlicht. Dabei könnte es, was die farbliche Visualisierung der Anreicherung angeht, auch anders sein wie eine einfache Farbumdrehung. Hier rechts zu sehen, deutlich macht. Mit anderen Worten, es handelt sich bei den Farben der Szintigramme um eine farbkodierte Darstellung, die auf einer Vereinbarung beruht. Die Farbwahl in den Szintigrammen mag kultur- und medizinhistorische Gründe und Plausibilitäten haben, aber an diagnostisch relevanten Informationen geht nichts verloren, ob nun das Anreicherungszentrum rot oder blau verbildlicht wird. Man muss den Farbcode kennen, um das Szintigramm zu deuten, also um es diagnostisch lesen zu können, und ob ich da sagen gleichsam rot oder blau als Zentralvokabel für Aktivität oder Nichtaktivität habe, ist austauschbar. Bei den Fotografien von Andrea Good ist dieses grundlegend anders, das ist zumindest meine Behauptung. Ob eine Stadtansicht in Rot oder Blau-Violett gegeben ist, ruft grundsätzlich andere Deutungen auf. Dazu zeige ich Ihnen die Wertstraße in Zürich, Wertstraße 75 in Zürich, und oben die Hartstraße 235, so die Bildtitel unten. Beide 2006 entstanden. Sorry. Die Bildtitel nennen dabei die Adressen in Zürich, von denen aus Andrea Good ihre Fotografien aufgenommen hat. Ob ich in der Wirkung der Farben heißes oder kaltes Licht habe, bringt stark gesprochen eine andere Gesehenheit der Welt zur Geltung. In den Fotografien von Andrea Good geht es nicht um Informationen über Zürich, nicht um eine Ansicht der Stadt, sondern um eine Ansicht von Stadt. Ihren Farben nach erhält sie dabei eine apokalyptische Dimension. Will man sich den Bildern interpretierend annähern, dann muss man sich ihnen lesend und sehend, ihren bildlichen Referenzen nach, wie ihren visuellen Eigenleistungen nach auseinandersetzen. Der Verbildlichungslogik nach, gleichsam motivisch referenziell zurückbuchstabiert, sind in der Wertstraße 75, sehen Sie es nochmal als Einzelaufnahme, die überhellen amorphen Stellen Stadtgrün. Im bildlichen Kontext gewinnt dieses Stadtgrün eine unheimliche Präsenz. Es löst sich visuell von den Referenzdimensionen, gewinnt aus der Farbe eine bildliche Eigendynamik. Wie ein Lauffeuer breitet es sich in der Stadt aus, ergreift Besitz von ihr, durchglüht die Stadt, wandelt sie in ein pflanzliches Inferno. Dass Stadt und Vegetation hier aufeinandertreffen, dass Pflanzen den Stein durchglühen, kann durchaus als Anspielung auf die Bildwelten der Ruine verstanden werden. Diese Apokalypse der Vegetation lässt Natur und Kultur aufeinandertreffen, dabei greift die Natur, und dieses ist nicht ohne Aktualität, nicht nur in die Kultur ein, sondern, so scheint es, sie greift diese sogar an. Drehe ich im Übrigen die Bildfarben in den Fotografien von Andrea Good um, wie ich dieses beim Cintigramm ohne Informationsverlust tun kann, dann bin ich bei den Fotografien von Andrea Good aus dem Bild heraus. Also Andrea Good, die Hartstraße 235, oben wie künstlerisch gemacht, unten in der Farbumdrehung, wie ich sie auch beim Cintigramm gemacht habe. Also, mit der Umdrehung der Farben ist die besondere Gesehenheit von Welt, wie sie sich aus der Einrichtung der Lochkamera entsteht, verloren. Farbe und Bild sind hier nur unter dem Verlust dessen, was die Fotografie gerade in ihrer Besonderheit zeigt, zu trennen. Entlang dieser Unumdrehbarkeit der Farben in der Fotografie von Andrea Good bzw. ihrer grundlegenden Bindung von Motiv und Farbe sehe ich auch den entscheidenden Unterschied zwischen dem Cintigramm und der künstlerischen Fotografie. Beiden Bildtypen ist eine Erkenntnisleistung eigen, die sich darstellerisch allerdings je anders konstituiert und darin ebenso eine andere Qualität besitzt. Ich sage nochmal beides zusammen. So ist für das Cintigramm von einem auf Konvention beruhenden, prinzipiell austauschbaren Charakter der Farbe zu sprechen. Also von einer symbolisch gebundenen Darstellungsform. Ich muss die Farbkodierung kennen, also die symbolische Zuordnung, um die medizinisch relevanten Informationen erkennen zu können. In den Fotografien von Andrea Good dagegen stehen Farbe und Werk in einem kategorial anderen Zusammenhang. Eine andere Farbe heißt ein anderes Werk. In den gegenständlichen Referenzen halten sie unsere alltägliche Wahrnehmung der Welt präsent. Zugleich aber brechen die Farben mit dieser Wahrnehmung und bringen darin die Wirklichkeit in einer neuen Weise zur Geltung. Aus diesem Verhältnis von Wahrnehmungsanspruch und Sichteröffnung ist das Darstellungsgeschehen hier im Gegensatz zur Cintigraphie nicht mehr nur symbolisch gebunden, sondern gewinnt bildtheoretisch gesprochen metaphorische Züge. In diesem Sinne erbringen die Fotografien von Andrea Good einen Zuwachs an Weltgesehenheit. Darin haben sie gegenüber den Cintigrammen eine andere Qualität. So liefert das Cintigramm Informationen über Gesundheit und Krankheit, die prinzipiell auch anders dargestellt werden können. Dagegen machen die Fotografien von Andrea Good die Wirklichkeit in einer Weise sichtbar, die es ohne sie nicht geben würde. Dieses gelingt ihnen aus einer Untrennbarkeit von Darstellung und Dargestellten, von Motiv und Farbe, von Thema und Medium. In dieser Hinsicht zeigt sich der Unterschied zwischen Szintigraphie und künstlerischer Fotografie als Unterschied bildlicher Darstellungsmodi. Hier einer symbolischen, dort einer metaphorischen Darstellungsweise. Mit der metaphorischen Darstellungsweise wiederum verbinden sich besondere Möglichkeiten des künstlerischen Bildes. Die Eröffnung einer sinnlich gegebenen Erfahrung von Wirklichkeit, die es ohne das künstlerische Bild nicht gäbe. Mit anderen Worten, Kunst ermöglicht genuine Einsichten in die Wirklichkeit, hat besondere Erkenntnismöglichkeiten. Und damit und von dieser Basis aus möchte ich auch zu meinem dritten und abschließenden Teil kommen, Aspekte der künstlerischen Forschung. Aus diesen doch besonderen Erkenntnismöglichkeiten der Kunst motiviert sich für mich auch das, was im Augenblick unter dem Namen einer künstlerischen Forschung diskutiert wird. Dieses würde ich gerne einreihen in eine Linie des Umgangs mit Kunstwerken, die Erkenntnisgewinn aus der Kunst ziehen. Dazu gehören die kunsthistorisch-hermeneutische Erkenntnisarbeit an der Kunst, die ich Ihnen in der Deutung der Fotografien von Andrea Gut angedeutet habe. Dazu gehören aber auch Aktivitäten der Kunst selber, so die politisch engagierte Kunst mit aufklärerischem Anspruch, wie bei Hans Hake, der 1971 eine große Recherche über die Besitzverhältnisse in Manhattan gemacht hat und dort zu stark monopolistischen Tendenzen gekommen ist, die mit zur Vorgeschichte und Aufdeckung der Gentrifizierung in Manhattan geführt haben. Auf der einen Seite sehen Sie eine Dokumentarpräsentation dieser Arbeit, auf der anderen Seite so eine einzelne Aufnahme. Sie sehen darin die Fotografie eines Wohnhauses in Manhattan und darunter entsprechende Angaben zur Liegenschaft, zur Besitzverhältnissen, zum Eigentümerwechsel, und mit zur Arbeit gehört dann eben auch, was ich Ihnen vorher schon zeigte, eine so eine diagrammatische Darstellung der Besitzerwechsel zwischen dem Immobilienhandel oder zwischen Immobiliengesellschaften und Privatpersonen, die wiederum in bestimmter Weise mit diesen Immobiliengesellschaften verbunden war. 1971 war das eine skandalöse Arbeit, die das MoMA sich geweigert hat auszustellen, weil es den damaligen eher schönheitlich orientierten Ansprüchen nicht entsprach. Also, dort passiert so etwas, dass die besonderen Einsichtsmöglichkeiten der Kunst nutzt, und dazu gehört für mich auch eher in die 80er, 90er Jahre zu verorten, die sozial aktive Kunst, beziehungsweise die Kunst mit Anspruch gesellschaftlicher Verantwortung und Wirksamkeit, wie die Künstlergruppe Wochenklausur, die 1983 als ihre erste Aktion die bis heute gültige medizinische Versorgung der Obdachlosen in Wien auf den Weg gebracht hat. Und sie heißen deshalb Wochenklausur und arbeiten in diesem Modus auch noch bis heute. Sie setzen sich nach bestehender Problemlage eine Woche zusammen, gehen eine Woche in Klausur, um dann einen Lösungsvorschlag für hier in diesem Fall die medizinische Versorgung der Obdachlosen in Wien zu präsentieren. Sie haben diese Art von Arbeit inzwischen weltweit auch an vielen sozialen Brennpunkten eingesetzt. In diese Reihe der Nutzung und des Einsatzes von Erkenntnismöglichkeiten der Kunst gehört für mich auch die künstlerische Forschung als Einsichtsgewinn. Sei dieses aus eigener künstlerischer Motivation, sei dieses als Auftrag oder sei dieses auch in kombinierten Formen zwischen nicht-künstlerischer Forschung und künstlerischer Forschung. Warum wird die künstlerische Forschung im Augenblick so intensiv diskutiert? Erstens gibt es dafür institutionspolitische Gründe, die man einfach in einem Blick auf die Schweiz verdeutlichen kann. Vor ein paar Jahren sind die Schweizer Schulen für Gestaltung, dort also wo das Kunststudium und das Lehramtsstudium für die Künste passierte, sind über Nacht zu Hochschulen geworden und abends schlafen gegangen und morgens als Professor aufgewacht. Mitunter mit traumatischen Folgen für die Beteiligten. Jenseits dessen hat das aber insofern, wenn ich das so salopp sagen darf, beinharte Konsequenzen dahingehend, dass sie als Hochschule gezwungen sind zu forschen. Wie geht das im künstlerischen Bereich? Also dass das sozusagen das Design als Industrial Design oder als visuelle Kommunikation dort nicht so weit weg ist, ist klar. Aber was kann sozusagen die Lehramtsausbildung, was kann die bildende Kunst in diesem Sinne zur Forschung beitragen? Und vor diesem Hintergrund ist dann auch unter anderem die Diskussion um so etwas wie künstlerische Forschung entstanden. Also es gibt jetzt an die Hochschulen für Gestaltung, für Kunst und Gestaltung einen Forschungsauftrag. Es gibt dafür in der Schweiz auch tatsächlich Gelder, das Nationalfonds, vergleichbar an der DFG. Zugleich aber sind damit, Legitimations- und Formulierungsprozesse verbunden, die von denen sich viel unter dem Begriff der künstlerischen Forschung gesammelt hat, und es ist insofern auch nicht verwunderlich, dass Bern und Zürich mit ihren künstlerischen Hochschulen dort die Motoren auch der Theoretisierung dessen, was künstlerische Forschung sein kann, sind. Aber ich denke, es gibt noch einen zweiten, in unserem Zusammenhang vielleicht wichtigeren Grund, warum im Augenblick so intensiv über künstlerische Forschung diskutiert wird. Es sind die Einsichten aus dem Iconic Turn in die Erkenntnisdimensionen von Bildern im Allgemeinen und der Kunst im Besonderen. Bilder haben nicht nur, um es sehr schlaglichtartig zu sagen, haben nicht nur manipulative, sondern auch produktive Dimensionen. Künstlerische Forschung also für mich als das Fruchtbarmachen der Erkenntnismöglichkeiten der Kunst, und zwar durchaus in lebensweltlicher Relevanz. Der gezielte Einsatz von künstlerischen Arbeitsweisen zu Diskussionen von Problemlagen sozialer, gesellschaftlicher, kultureller, ökonomischer Art, aber auch an eine akademische Relevanz der künstlerischen Forschung als analog formuliert gezielter Einsatz von künstlerischen Arbeitsweisen zur Diskussion von kulturellem Erbe und kultureller Gegenwart. Sie kriegen älteren, Johanna Lamprecht, die hier ist, arbeitet in dieser Perspektive, aus älteren Musikstücken nochmal ganz andere Dinge heraus, zum Vorschein, zu Gehör, wenn sie dieses nicht nur musikwissenschaftlich oder nicht nur historisch rekonstruierend bearbeiten, sondern das in einen künstlerischen Prozess der Auseinandersetzung geben. Mir ist, was die künstlerische Forschung angeht, wichtig, die besondere Dignität künstlerischer Werke, künstlerischen Handelns zu betonen. Sie können, das künstlerische Handeln, die künstlerischen Werke können als künstlerische Forschung problemlösende Einsichten generieren. Wenn ich das etwas als Appell formulieren darf, liebe Leute, liebe Universität, vergesst die Kunst nicht bei der Lösung von sozialen, gesellschaftlichen und kulturellen Problemen. Und dann jetzt starker Appellcharakter, sie kann es. Und sie kann, und das reizt mich genauso daran, mich mit der künstlerischen Forschung zu beschäftigen, sie ist durchaus ein Paradigma für den Umgang mit Komplexität, die in Werk- oder Handlungsform gebracht werden muss. Ich würde versuchsweise sagen, künstlerische Prozesse als die Übersetzung von Realität in ein Werk oder in Performance-Film verstehen. Die Realität muss durch das Nadelöhr künstlerischer Bearbeitung beziehungsweise umgekehrt sagen, wir stehen vor der Aufgabe der Entfaltung der übersetzten Wirklichkeit aus Werk, Performance, Film durch uns Rezipierende. In diesem Sinne ist vielleicht die künstlerische Tätigkeit beschreibbar als metaphorische Tätigkeit. Realität in ein Bild, in ein besonderes Bild zu bringen, beziehungsweise in eine besondere Handlungsform umzusetzen. Und das ist jetzt erstmal mein letzter Punkt. Aus diesen Gründen würde ich gern das STUFU Richtung künstlerische Forschung weiterentwickeln, aus der, wie mir eben scheint, initialen ersten Opposition von Kunst und Wissenschaft, die Kunst als das Alternative der und zur Wissenschaft, würde ich gerne tatsächlich die im Augenblick intensiv diskutierte und praktizierte künstlerische Forschung auch hier im Studium Fundamentale zur Geltung bringen als nochmal eine andere und besondere Einsichtsmöglichkeit in die Erkenntnispotenziale der Kunst, als wenn man denn mal daran denken würde, künstlerische Forschung als Feldforschung zu betreiben, an denen natürlich auch Studierende beteiligt sind, dann ist es geht es um die Teilhabe an Erkenntnisprozessen der Kunst und als dritter Punkt die Entwicklung einer eigenen Praxis, die die Erkenntnispotenziale der Kunst fruchtbar macht im sozialen, gesellschaftlichen, kulturellen, ökonomischen und gesundheitlichen Bereich. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Also ein mehr programmatisch als systematischer Vortrag, für den vielleicht in diesem Rahmen auch Platz ist. Wenn nicht, habe ich Pech.
Vielen, vielen Dank. Ich glaube, ich habe mir nicht zu viel erhofft, sondern es war tatsächlich, wie ich es erhofft habe, sehr, sehr spannend, sehr erkenntnisreich. Ich freue mich, dass wir jetzt noch Zeit haben, das zu diskutieren. Und weil ich die Einleitung machen durfte, nehme ich mal gleich das Recht der ersten Frage nochmal raus. Ich möchte natürlich nochmal auf die Lithografie kommen. Deren Farbcode ja nicht beliebig ist und der ja nicht zufällig gewählt wurde, sondern im Zweifel hat ja auch da jemand versucht, einen Farbcode zu wählen, der vielleicht selbsterklärend ist, auch ohne dass man den Farbcode explizit kennt. Man, wenn man das Bild sieht, da schon irgendwie eine Empfindung dazu hat, was der aussagen könnte. Und vielleicht ist ja genau auch das die Parallele zu dem Werk von Wood, was Sie gezeigt haben, was mit sehr ähnlichen Farben arbeitet und sehr ähnliche Gefühle auslöst. Also wäre dann die Entwicklung eines solchen Farbcodes, der ja auch überall anders genutzt wird, bei Ampeln, bei anderen Diagrammen und Ähnlichem, dann vielleicht doch auch schon ein Werk, also nicht die Sintigraphie an sich, sondern den Farbcode so zu entwickeln, dass er versuchsweise selbsterklärend ist, ohne dass man den Code vorher auswendig gelernt hat.
Ja, gute Frage, spannende Beobachtung. Ich würde sagen, nein. Muss ich jetzt sagen. Und zwar deshalb, weil es für genau diese Begründung, das war ja der Kern und die These meiner Überlegung, es keine, ich sag mal, sehr stark innere Logik des Werkes geht, sondern die kulturhistorisch geprägt ist. Ich weiß nicht, ob Eskimos Sintigraphien entwickeln würden, normativ, ob die nicht ein ganz anderes Farbschema, was im Rahmen ihrer kulturellen Bindung eine hohe Plausibilität hat, verwenden würden. Was Sie sagen, ja, und das Rot aus Erfahrungen und sedimentierten Erfahrungen, ich rufe jetzt das Feuer natürlich auf, ein Zentrum besonderer Aktivitäten ist, ja, Aber es ist eine kulturgeschichtliche Prägung, die dieses Rot als sagen, Zentrum von Aktivitäten in der Sintigraphie plausibel macht und vor diesem kulturhistorischen Hintergrund dort einen Zugang schafft.
Da muss ich gleich nochmal nachfragen. Das heißt, das Werk von Wood würde bei Eskimos genauso wirken wie bei uns?
Das weiß ich nicht. Ich will nicht sagen, dass in den Sachen von Andrea Wood keine kulturgeschichtlichen Voraussetzungen wirksam sind. Es gibt sagen, Ethnologen haben plausibel gemacht, dass sagen, es alles andere als selbstverständlich ist, drei Fotografien dreidimensional zu sehen, obwohl sie nur zweidimensional sind. Das nicht, sondern von der oder können das auf der Ebene der Information diskutieren. Die Information, die ich über Sintigramm kriege, kann ich so haben. Ja. Der Zug fährt um 13.03 Uhr, ob ich auf den Fahrplan gucke, ob ich die Auskunft anrufe, ob ich auf mein Handy gucke oder den Kollegen frage. Völlig unabhängig vom Träger. Das war der Punkt. Bei Andrea Wood, wenn ich da irgendwas verändere, bin ich entweder, wenn es gut geht, in einem anderen Werk, wenn es nicht gut geht, in einer banalen Fotografie. So, da würde ich den Unterschied sehen wollen. So, jetzt nochmal den Informationsbegriff gebracht.
Danke. Vielleicht könnte man das auch so formulieren, wie Sie es gemacht haben, dass Sie von der Metaphorik sprechen, beim künstlerischen Bild und von der Symbolik bei der Sintigraphie, wo quasi der Farbcode, obwohl er nicht nur übrigens eine kulturelle, sondern eine psychologische und damit genuin menschliche Bedeutung hat. Rotpsychologie gilt für alle Menschen unabhängig von der Kultur, da muss man einfach sagen. Aber jetzt abgesehen davon ist dann der Farbcode, steht ja für etwas, nicht für eine bestimmte Information, das ist so viel Aktivität. Und das ist eben nicht metaphorisch, sondern wie Sie es formuliert haben, symbolisch. Insofern könnte man einen Unterschied sehen. Dennoch finde ich die Frage berechtigt, weil ja man absichtlich, also auch im Sinne eines Werks, die Farbkodierung so wählt, dass sie eben der spontanen Reaktion gemäß ist. Und insofern ist auch das eine aktive Leistung der entsprechenden Techniker, den Code so einzurichten, dass er dieser psychologischen oder kulturellen Bedingtheit des Menschen entspricht. Und deswegen habe ich folgende Frage an Sie. Also einerseits, wenn ich es recht verstanden habe, dann haben Sie ja unterschieden zwischen nicht-künstlerischem Bild und künstlerischem Bild. Und das künstlerische Bild, also jetzt diese Andrea sowieso gut, zeichnet sich darin aus, dass es ein Werk ist. Also dass der künstlerische Aspekt durch das Werk dazu kommt. Dann hätte ich jetzt an das anschließend die Frage an Sie, kann man nicht genauso auch unterscheiden zwischen künstlerischen Werken und nicht künstlerischen Werken? In dem Sinn wäre also eine Fotografie, das ja quasi eine technische Umsetzung ist, gleich wie die Sintigraphie, wäre so gesehen ein nicht künstlerisches Werk. Dann wissen Sie, verstehen Sie? Das ist auch ein Werk irgendwo, aber es ist nicht künstlerisch. Weil das Künstlerische ist ja eine zusätzliche Leistung, wo nicht ein Apparat handelt, sondern der Mensch muss handeln. Das ist ja eine Leistung des Künstlers. Gut, es gibt auch Leute, die stellen vielleicht Roboter an und sprechen dann von Roboterkunst. Aber dann beginnt halt der Kunstbegriff sehr zu schwanken. Und für mich ist das eine Frage des Kunstbegriffs überhaupt. Wo wir jetzt von Kunst sprechen und wo wir nicht von Kunst sprechen in Bezug darauf. Denn wenn man die Sache jetzt anwendet auf das Bild von Andrea Wood, dann könnte man sagen, der fotografische Aspekt davon ist keineswegs ihre Leistung, sondern die Leistung des entsprechenden Fotoapparats und Umsetzung. Ihre einzige Leistung ist, und ist natürlich zu anerkennen, dass sie die entsprechende Farbmetaphorik hineinbringt. Aber als ganzes Bild gesehen müsste man sagen, das Bild hat zwei Aspekte. Einen nicht-künstlerischen Aspekt und einen künstlerischen Aspekt. Und das scheint mir schon sehr wichtig und ich sage das deswegen, weil mir auffällt, dass ein großer Teil, also sehr vieles von aktuell produzierten Kunst gerade auf dem nicht-künstlerischen Aspekt beruht. Spontane Entstehung, Nehmen von Objekten, die selbst nicht gewerkt sind von den entsprechenden Künstlern, sondern in Komposition gebracht werden. Und dann ist sozusagen der Werkaspekt, wenn man den als den künstlerischen bezeichnen möchte, besteht in der Komposition. Aber ist nicht das, die komponierten Elemente selbst sind nicht eine Leistung des Künstlers. Und das ist manchmal so extrem, dass man sich überhaupt fragen muss, wo bleibt dann noch die Leistung? Die Leistung ist ja absolut minimal zum Teil, und da muss man sich schon mal an den Kopf greifen und sagen, ja gut, also das könnte ich auch und so. Aber es wird für Millionen verkauft. Und da stellt sich für mich dann das Problem an die Konstitution der Kunst. Verstehen Sie, was ich meine?
Ja, da bin ich vielleicht zu leichtsinnig bereit. Es hängt nicht unbedingt von der Leistung des Künstlers ab, sozusagen die Duchamp'sche Setzung des Flaschenständers als Kunstobjekt. Das ist ja eine großartige Geste, die mit Kunst im Sinne von Handwerk überhaupt nichts mehr zu tun hat. Und die ganzen Konzepte der Minimal oder die ganzen Überlegungen der Minimal und der Konzeptkunst arbeiten ja gerade darin, so etwas wie die Handschrift und den Anteil des Künstlerinnen, der Künstlerin zurückzunehmen. Und oder zu verschieben. In diesem Sinne haben auch die Fotografien von Andrea Gute hochkonzeptuelle Arbeit. Es ist ja nicht nur einfach der Apparat. Der Apparat steht vielleicht irgendwo rum, aber tut von sich aus überhaupt nichts. Sondern der muss irgendwo platziert werden, an der Autobahn, auf einem Balkon eines Hauses oder am Fenster eines Hauses. Darin muss fotosensitives Papier sein. Vor der Linse ist eine Farbblende vorgesetzt. So, das ist eine Kette von Entscheidungen, die zu diesem Werk führen, und Künstlerinnen sind damit unter nur konzeptuell beteiligt, wobei das aus diesem nur würde ich keinerlei Wertung ableiten, sondern so, das Werk ist es, und wie dieses Werk zustande kommt, ist nicht relevant dafür, dass es als Werk wirkt. Und insofern würde ich sagen, aus meiner Sicht sagen, nein, es gibt keine nicht künstlerischen Werke, weil es gerade auf die Identität und den Zusammenhang von dem, was zum Beispiel technisch passiert ist, und dem, wie es wirkt. Also wenn Sie an einen Olaf Eliasson denken, das ist ja überhaupt nicht mehr, hat ja gar nichts mehr mit Kunst im traditionellen Sinne zu tun. Der hat eine gigantische Werkstatt in Berlin, da arbeiten Ingenieure, Techniker, und was dann in der Tate als Sonne an der Wand hängt, da gibt es vielleicht eine anfängliche Skizze von ihm zu. Und insofern haben sich diese Dinge ja fundamental verschoben, und umso mehr würde ich Werk festhalten als einem künstlerischen Werk, von dem es gerade nicht möglich ist, eine Trennung von materiellen Vorgängen und Basis und künstlerischer Leistung zu machen, die im Übrigen eine der ganz, ganz schwierigen Geburtsstunden ist dessen, was Kunstwissenschaft heißt, nämlich der Versuch, in Analogie zu den Naturwissenschaften einen Umgang mit der Kunst, mit der Literatur zu finden, eben genau auf der Basis dessen, dass es einen materiellen Unterbau und einen ästhetischen Überbau gibt, und dann in der Konsequenz, nein, mit diesem ästhetischen Überbau dürfen wir uns bloß nicht beschäftigen, weil das ist subjektiv, der wechselständig, wir können uns nur mit dem Materiellen beschäftigen. Das ist die Geburtskonstellation einer sich in bestimmter Weise historisch orientierenden Kunstgeschichte, die nur allein mit dem Faktischen arbeitet.
Das Problem ist, sie würden dann, und das war ja unter anderem die Herkunft von Max Imdahl, sie scheitern, wenn sie an diesem Faktischen nur orientiert sind, an Barnett Newman. Faktisch ist das eine rote Fläche, zwei Streifen, fertig, nächstes bitte. Sie scheitern auch schon an Mondrian, sagen acht Streifen, ein kleines Farbfeld. So, deshalb sagen, würde ich gerade auf der Einheit von materieller Substanz, technischen Vollzügen und Wirkung als besondere Auszeichnung von Kunstwerken beharren, ob das, was heute Künstlerin, Künstler heißt, daran beteiligt ist und in welchen Prozentsätzen, ist schwer zu sagen. Und Sie können das, wenn ich das noch sagen darf, im Übrigen wunderbar auch, was die ältere Kunst angeht, diskutieren, nämlich in der gesamten Rembrandt-Forschung, irrsinnige Situation. Die Rembrandt-Forschung zeigt im Augenblick eigentlich nur ihre anachronistischen Kriterien, in denen sie nach einem Geniebegriff des 18. Jahrhunderts versucht, eine Werkstattpraxis des 17. Jahrhunderts zu beurteilen. Es gibt Bilder, da ist nichts von Rembrandt dran, außer die Unterschrift. Und es gibt genauso Bilder, da ist alles von Rembrandt dran. Was habe ich gesagt? Also einmal in einem Fall ist sagen, nichts von Rembrandt bis auf die Unterschrift. Und in einem anderen Fall ist sagen, alles von Rembrandt bis auf die Unterschrift. Das heißt sagen, da, auch in diesen Punkten würde ich mich weigern, einen nicht-künstlerischen Anteil von einem künstlerischen Anteil in einem Werk zu trennen, sondern auf der Einheit beharren.
Ich kann das gut verstehen, aber das Problem ist für mich dann sozusagen die Differenzierung zwischen dem Kunst- und dem Nicht-Kunstbereich überhaupt. Denn wenn Sie jetzt daran denken, dass gerade zum Beispiel in der Medizin, wo diese ganze apparative Dinge, die Sie jetzt auch beschrieben haben für die Kunst, alles das findet statt. Und es findet dann statt sogar eine ästhetische Gestaltung. Es gibt Leute, die machen dann auch ein Röntgenbild so, dass es eine ästhetische Wirkung hat als solche. Oder man kann ohne weiteres solche, sogar dieses Bild. Wenn dieses Bild links ein Werk wäre von irgendjemandem, dann würde es absolut sozusagen als Kunst natürlich gelten. Das heißt, für mich ist einfach das Problem der Abgrenzung sozusagen der entsprechenden Funktions- oder Kulturbereiche als solches. Und da habe ich das Problem. Natürlich, man kann dann sagen, die Kunst greift halt tatsächlich ein und umgekehrt, aber es wird, so, die Begriffe, die man dazu benutzt, die werden so diffus, dass es einfach schwierig ist zu wissen, wo bewegt man sich jetzt. Und das ist für mich das Problem.
Okay. Ich habe jetzt noch eine Rede. Herr Kettner zuerst, dann der Münster von Ravensburg, Herr Becker.
Da war noch eine Meldung. Ja,
gleich mal. Okay, kurz gesagt, also sehr spannend. Ich bin bei der Barnett Newman, bei der Schockerfahrung, bei der Beschreibung, als du sagst, da fehlt die Komposition, das war mir nicht so klar. Ich finde, die Komposition wird vielleicht immer im Spiel, wo ich dachte, Realisierung stattfinden, das ist nicht mehr so komponiert aus den Elementen, das ist natürlich aus anderen Elementen komponiert, aber das ist ja irgendwie nur eine Kleinigkeit. Der Hauptpunkt war ja, dass die Kriterien, die bisher halfen, der Kunstwissenschaft zu tun, was sie tun soll, dass die hier nicht mehr greifen, also neue Kriterien gebildet werden. Für mich ist daraus die Frage auch resultierend, was soll die Kunstwissenschaft eigentlich? Ja, man könnte sagen, wir haben bestimmte Funktionen.
Gott sei Dank haben wir nicht mehr so viel Zeit.
Zum Beispiel bei den Rembrandt-Sachen, Dinge zu authentifizieren. War es wirklich von Rembrandt oder nicht? Das hat eine riesen Konsequenz und so weiter. Sie soll aber auch natürlich die Bilder uns helfen, besser zu verstehen und zu würdigen, als wir es ohne Kunstwissenschaft tun können. Das hat die Kunstwissenschaft auch gelernt an den neuen Bildern. Sie muss es nur umlernen, weil die Kunstwelt eben selber in Bewegung ist, wie die Welt der Viren, um jetzt einen brutalen Vergleich zu nehmen in der Medizin oder so. Ja, das muss ständig nachgeliefert werden, aber es geht. Also was soll die Kunstwissenschaft, oder beziehungsweise haben sich die Zwecke der Kunstwissenschaft vielleicht im Vergleich zu vor 40, 50 Jahren sich auch geändert. Also was machen wir, wenn wir stehen ja demnächst auf der Documenta, ja, und gucken, was machen wir eigentlich mit dieser Gegenwartskunst? Was hilft uns da an Kunstwissenschaft? Wozu soll sie uns überhaupt helfen? Das ist eigentlich meine Frage. Ja.
Also, man sagt ja schon völlig richtig, wir haben mit verändernden, auch künstlerischen, gerade auch künstlerischen Realitäten zu tun. Daran arbeiten, damit auseinandersetzen und auch zu gucken, was sich für ältere Kunst für Konsequenzen daraus ergeben. Ich würde für die Kunstgeschichte erstmal gelebte Zeitgenossenschaft fordern, in dem Versuch, mit Bildphänomenen aller Art analytisch interpretierend, deutend, systematisierend, historisierend umzugehen. So, also die Zeitgenossenschaft und die zeitgenössische Kunst als Maßstab zu nehmen der Frage nach den eigenen Möglichkeiten. Und dazu würde für mich oder gehört für mich die Auseinandersetzung mit gegenwärtigen Kunstformen, mit Performance, mit Fotografie, aber dann auch, was sagen, das digitale Bild macht, was, wenn man es jetzt dann auch nochmal eine Kunstvermittlungsdimension spiegelt, was das digitale Bild mit der Wahrnehmung von Kindern und Jugendlichen macht und inwiefern dort die Begegnung mit Kunst nochmal eine besondere Herausforderung oder besondere Möglichkeiten ist. Also ich würde keinen Kanon an für die Kunstgeschichte festlegen, sondern Aufforderung gelebter Zeitgenossenschaft und reflexiv auf die Bildphänomene der eigenen Gegenwart reagieren.
Also einmal finde ich es wichtig, dass wir uns auch bewusst sind, dass Kunst in erster Linie erst einmal eine Wirkung erzeugt und rezipiert wird von dem Betrachter, zum Beispiel im Fall von visueller Kunst, und da bestimmte Reaktionen hervorruft, zum Beispiel ihn erfreut oder so, also delektare Funktion, oder zum Beispiel ihn aufrüttelt, ihn zu was anderem, zu einer anderen Perspektive bringt oder so. Und natürlich hat Kunst dann auch noch die Funktion, eben Erkenntnisgewinn zu liefern oder Einsicht in andere Dinge, aber muss es nicht unbedingt. Es kann auch einfach mal nur konsumiert werden, Kunst. Zum anderen, auf den Häuser angelehnt, denke ich, dass die, dass dieses Sintigramm, wenn eine Kulturgemeinschaft dieses Sintigramm als Kunst definiert und akzeptiert, in dem Moment ist es Kunst. Obwohl überhaupt keinerlei Absicht dabei war, als es hergestellt wurde, dass es Kunst würde oder dass dort eine künstlerische Umwandlung zum Beispiel stattgefunden hat, ein künstlerischer Bearbeitungsprozess. Und das liegt einfach daran, dass die Mittel immer wirkmächtiger werden, die wir haben, zur Verfügung haben. Heute nimmt man einen Synthesizer und macht damit sein Lied und spielt nicht mehr alle Instrumente selber einzeln und so weiter. Sind einfach mehr Möglichkeiten da. Man hat also mit Computer lässt sich inzwischen so viel machen. Das heißt, im Grunde genommen geht es nur noch um die Definition der Gemeinschaft. Wenn die Gemeinschaft akzeptiert, wenn Beuys einen Kutterklecks an die Wand macht und sagt, das ist Kunst, dann ist das Kunst. Also das haben wir im Grunde genommen, diese Erfahrung haben wir ja schon hinter uns und sind im Grunde genommen dabei, dass die reine Definition, was Kunst ist, dann dieses Kunstwerk schafft. Was die Farbgebung angeht, haben wir einmal anthropologisch gemeinsame Dinge und zum anderen künstlerisch, Kultur, regional spezifische Kodierungen. Also das heißt, wie Sie schon richtig sagten, die Eskimos würden unter Farben das möglicherweise anders sehen. Ganz einfach, Sie sagen, Rot ist anthropologisch gemeinsam, ist nicht richtig. In China habe ich die Erfahrung gemacht, ich werfe einen PowerPoint an die Wand, habe Fragen und Antworten dazu, die Studenten müssen was dazu sagen, dann zeige ich nächste PowerPoint-Seite, die falschen Antworten sind dann rot markiert und die richtigen grün und dann sagen die Leute, oh, und glauben also, das Grüne sei das Falsche und das Rote sei das Richtige, weil sie denken, dass das Rot eben für richtige Antworten steht. Das ist also eine andere Sache, oder in Indien, wenn die Leute halt den Kopf schütteln oder nicken, das halt genau andersrum. Bedeutet, aber es gibt diese anthropologischen Gemeinsamkeiten, die bestimmte Mimiken im Gesicht zum Beispiel, die eben doch überall gleich sind. Also es gibt sowas schon, aber eben nicht grundsätzlich jetzt bei Farben oder so. Also Farbpsychologie ist doch regional kodiert noch. Also das waren so ein paar Kommentare, die mir so spontan eingefallen sind.
Ja, ich habe auch zwei Kommentare, aber eine Frage dann. Dieses Bild ist super, weil das ist der Klassiker der Wissenschaft.
Bitte?
Also dieses Bild ist der Klassiker der Wissenschaft. Das könnte jetzt die Erderwärmung über Afrika sein. Das könnte aber, die sehen genauso aus, die Bilder. Das könnten Verwirbelungen in irgendeinem molekularen Gemisch sein. Das Faszinierende an diesen Bildern, an diesen Visualisierungen sind, dass sie immer demselben Farbcode folgen, ganz selten in Falschfarben dargestellt werden und man nur anhand der Unterschrift erkennt, aus welcher Disziplin dieses Bild kommt und was es denn eigentlich zeigen soll. Ich habe Unmengen von diesen Bildern, ich habe ja viel zur Computersimulation gearbeitet, Unmengen dieser Bilder gesehen. Das ist eigentlich ikonografisch total interessant, wie vereinheitlichend diese Bildsprache in der Wissenschaft geworden ist. Und ich brauche wirklich die Unterschrift, weil sonst, also das, ein Meteorologe dieses Bild würde er sofort interpretieren. Ne? Also der wüsste genau, was auf diesem Bild zu sehen ist, weil er es natürlich sofort in seinen Kontext einschreibt. Und das nur als Hinweis. Ja. Was aber dann auch interessant ist, wenn du das Abendmahlbild zeigst, und da widerspreche ich Ihnen in dem Sinn, dass das natürlich heute ein musealer Bestand von gelebter Zeitgenossenschaft ist. Auch das ist bei uns jetzt einprogrammiert, dass das Abendmahl ist, aber es könnte auch ein fröhliches Gelage von irgendwelchen Handelsleuten oder so sein. Also auch hier ist ja, also da zeigt sich ja genau diese gelebte Zeitgenossenschaft aus dieser Zeit, die wir heute als Kunst, künstlerische Kunst bezeichnen, die aber damals, es gibt unzählige Bilder, die nie in die Museen gelandet sind, die auch kontrovers diskutiert worden sind. Also ich glaube, diese historische Distanz und die heutige künstlerische Forschung muss man einfach im Blick haben, dass vieles, was damals auch provokant war, wenn man an Goya oder so denkt, genauso provokant war, wie wir heute die Kunst als provokant sehen. Und dass die jetzt heute im Museum hängt, ist Zufall oder hat sich dann irgendwie geregelt. Die eigentliche Frage ist, ich war ja auch viel mit künstlerischer Forschung an der Kunsthochschule für Medien involviert. Wir hatten da auch Seminare mit den Studierenden. Und als Philosophin bin ich natürlich total begeistert von diesem epistemischen Gehalt der Kunst, klar. Aber da war die Erfahrung in der Umsetzung, wie man, also es scheiterte an den Projekten meistens, und das geht dann doch wieder ein bisschen in Ihre Richtung, vom Epistemischen ins Ästhetische die Umsetzung. Also das ist der schwierigste Punkt an dieser künstlerischen Forschung. Da gibt es dann, scheiden sich auch wirklich die Könnerschaften der Studierenden, also wenn man das mit Studierenden macht, die wirklich dann nicht das eins zu eins wiedergeben, was sie da erforscht haben, wo man auch unendlich viele Projekte kennt, die das dann als Archiv repräsentieren oder so, aber nicht wirklich was umsetzen. Und dieser Umschlag vom Epistemischen ins Ästhetische, das finde ich eine ganz, ganz wichtige Sache, auch eine Forschungssache über künstlerische Forschung, wie das eigentlich passiert. Hast du da Erfahrung? Oder?
Ein bisschen, insofern, die Möglichkeit hatte, genau so ein Projekt in Basel auch kritisch zu begleiten, und es war erstmal das künstlerische Forschung gemacht haben, in der Perspektive, das aber auch weiter zu vermitteln, und das ist auch eine Idee für Arbeit mit künstlerischer Forschung hier. Ich würde künstlerische Forschung im Studium Fundamentale nicht ohne Künstlerinnen und Künstler machen wollen, weil genau was du sagst, die alles entscheidende Bruchstelle ist, an dem auch tollst angelegte Projekte scheitern können. Also meine Idee ist nicht, sondern abliebende Studierende ins Ruhrgebiet sagen, wir machen jetzt künstlerische, ethnologische Forschung. Nein, dazu muss es einen Rahmen geben, dazu muss es eine Begleitung geben. Das ist jetzt nicht so gedacht, Kunst ist Erkenntnis, alle los und dann kommt da bei was raus, sondern es ist eine Idee, dort auch Vermittlungsinstanzen für zu haben und Künstlerinnen und Künstler, die in diesem Bereich unterwegs sind, hier zu gewinnen, Dinge alleine und oder mit Studierenden zu machen, weil genau es nicht einfach darum geht, sich irgendwo hinzustellen und was zu sehen und dann zu sagen, ja, das ist jetzt aber künstlerische Forschung. Nee, das nicht, sondern das in einem Setting zu machen, in dem es eine Ergebnisperspektive gibt, eine gesicherte Ergebnisperspektive, muss man sozusagen.
Herr Becker, jetzt muss ich. Ich finde dieses Begriffsfeld von Symbolik, Metaphorik und Ästhetik oder Kunst extrem spannend. Ich würde es gerne von einer Stelle aus aufbohren, die die ich typisch-soziologisch gerne unter dem Stichwort Verhaltensvergessenheit vermuten würde. Und zwar kam ich drauf, als du so schön sagtest, bei dem Vorführen des Integramms, sie können ganz beruhigt sein, irgendwann, hier ist alles in Ordnung. Ja. Weil unabhängig davon ist, wenn ich wusste, ob das jetzt ein meteorologisches Bild oder ein Leberbild ist oder nicht, du hast das gesagt, es ist ein Leberbild. Und wir alle waren, in dem Moment wurde das klar, was wir sagten, wir waren da ein bisschen aufgeregt, haben uns gefragt, geht daraus jetzt eine Diagnose einer geschwollenen Leber hervor, ja, ist das, oder ist da alles gesund? Das heißt also, wir sehen das Bild und fragen uns, welches Verhalten folgt unter Umständen notwendigerweise aus der Erkenntnis, die dieses Bild transportiert. Muss man eingreifen, muss man nicht eingreifen, muss man den Alkohol unterbinden, muss man nicht unterbinden, muss man irgendwas tun. So. Ja, und dann hast du gesagt, nein, wir wollen sein, alles gut. Das heißt aber doch, dass die symbolischen Bilder, wieder sind die Dimensionen der Austauschbarkeit, rechts, links, oben, unten, gelb, rot, im kulturellen Zusammenhang natürlich, ein großes Spiel haben, dass die metaphorischen Bilder, von denen du sehr stark jetzt auf künstlerische Definitionen festgeschrieben hast, auch irgendetwas mit einem Verhalten zu tun haben müssen, aber, und das ist jetzt Ihre Frage, mit einem spezifischen Verhalten, nämlich mit einem, wirklich, ich muss sagen, nach angehaltenen Verhalten. Ja, man stellt sich vor dieses Verhalten-Bild und weiß gerade nicht, was man jetzt damit tun soll. Und die künstlerische Forschung scheint mir immer wieder darin zu bestehen, zu sagen, schau mal, ich biete dir hier eine Wahrnehmungssequenz, Theater, Bild, Musik, wie auch immer, in der du normalerweise glaubst zu wissen, wie du dein eigenes Verhalten dort hineinbetten kannst, aber hier, in der Sequenz, die ich dir zeige, weißt du es nicht. So, und ich stoße mich, das ist die Bockenmische Geste, ich stoße dich sozusagen mit der Nase in die Unmöglichkeit, aus einem Sinneseindruck, aus einem sehr prägnanten Sinneseindruck, irgendeine Konsequenz zu folgen und stoße dich damit auf die Wahrnehmung deiner eigenen Zwischenzeit. Ich zwinge dich zur Erkenntnis deiner Form von Erkenntnis. Ja, aber kann man das nicht nur dann sagen, wenn man diese Verhaltensdimension mit reinholt?
Man sollte auf sie reflektieren, da hast du völlig recht und zugleich, du hast jetzt gerade nochmal mit Magen Verhaltensvergessenheit, welches Verhalten folgt, sehr stark den Topos der Störung, der Irritation durch und in den Künsten stark gemacht. Und in der Perspektive einer möglichen sozialen Relevanz künstlerischer Forschung frage ich mich, ob das noch angemessene, um das mal so zu sagen, Verhaltensformen und Verhaltensmuster sind, oder ob da nicht dann auch ein weitestgehender Umbruch stattfindet aus einem sinnlich aktiven Passiven, also ich stehe vor einem Bild, ich sitze im Theater oder ich wohne einer Performance bei. Insofern bin ich sinnlich aktiv, aber im Sitzen oder im Stehen vor einem Bild passiv. Ob in der Perspektive künstlerischer Formen dann nicht auch Formen von partizipativen und sozusagen sozial aktivierendem Verhalten passieren können und ob damit dann nicht auch in der Tat wir aufs Verhalten gucken müssen, weil künstlerische Forschung andere Formen von Verhalten hervorruft. Also vielleicht wäre es auch eine der Konsequenzen, dass wir diese Aufteilung in Agierende und Zuschauende oder Zuhörende verlieren, weil man in Formen von künstlerischer Forschung diejenigen, die mal Zuschauer waren oder in anderen Formen Zuschauer, zu Partizipatoren an, ich sag jetzt mal, sozial relevanten Handlungen werden. Könnte ich mir vorstellen, dass in der Folge dieser künstlerischen Forschung sich dieses Verhältnis auch nochmal verändert, aber es wäre ganz wichtig, genau dieses zu beobachten und zu gucken, ob nicht, was bei Barnett Newman sozusagen gleichsam zu einer Starre geführt hat, zu einer produktiven Starre geführt hat, in Anbetracht dessen, was die künstlerische Forschung will, neu und anders zu bestimmendes Rezeptionsverhalten hervorruft. So, das wäre, ich weiß nicht, ja, aber das würde ich...
Ganz kurze Ergänzung.
ganz, also restlose Zustimmung. Genau deswegen habe ich auch auf die beiden Worte Störung und Irritation verzichtet. Weil ich darauf nicht zu machen. Ja. Wenn wir uns diese Theateraufführung von Tisch und Kopf anschauen, dann geht es nicht darum, dass wir da irritiert wurden an bestimmten Stellen. Immer noch. Es ging darum, dass wir in einem anderen Verhaltensmodus des Selbst mit Co-Produzierens beim Anhören des Chors gezogen wurden. Und damit eine andere Verhaltensmittel sich öffnet. Und damit ist die Differenz sozusagen zur Alternative viel stärker als die Irritation von
Gewohnheit. Ja. Ja. Das ist die Aktualität der katholischen Literatur.
Danke. Ich bin selbst bildende Künstlerin, habe freie Kunst studiert, muss vorausschicken. Ich habe aber 20 Jahre davor Bankbetriebswirtschaft studiert und ich erlebe in meinem jetzigen Tätigkeitsfeld in der Verbindung von Kunst und Entwicklung von Bildungsprozessen oder Formaten immer wieder spannende Momente, wenn es um dieses Moment des Darauf-Einlassens geht. Also wenn ich als Künstler interveniere im Sinne von einer Frage oder einem Aspekt, geht es immer in diesen Prozessen für mich Spannendes zu beobachten, nämlich einfach die Zeitachse. Viele Menschen sind gewöhnt, Problemfelder oder Ideen zu entwickeln, zu besprechen, abzuschließen, zu sagen, so machen wir das jetzt und dann kommt die neue Erfahrung. Und für mich als Künstler ist es immer wieder spannend zu sehen, kann ich eigentlich diesen Ablauf auch zeitlich, auch sinnlich, auch erfahrend und einlassend verzögern, verlangsamen. Das ist so ein Feld, das ich persönlich immer wieder beobachte und was mir einfach auch Freude macht in der praktischen Arbeit. Also ich bin sozusagen in der angewandten künstlerischen Forschung und finde es jetzt auch spannend zu sehen, wie auch hier die verschiedenen Vokabularien, die verschiedenen Denkstrukturen sofort sichtbar werden. Und allein aus dem Grund würde ich auch immer wieder dafür einstehen, zu sagen, auch hier Studierende oder Menschen in den Prozessen sollten wirklich ins eigene Tun kommen. Weil ich glaube, das ist das einzige Moment, in dem man aus seinen gewohnten Mustern wirklich herausfindet. Solange wir uns noch in der Sprache bewegen und auch miteinander ringen um Definitionen und dessen, was man weiß und damit verknüpft, bleiben wir immer noch auf der Ebene des Gewöhnten. Aber sobald ich mit Menschen dann mich hinsetze und sage, wir nehmen uns jetzt auch einfach mal, wir nehmen einen Stift, wir nehmen ein Material, dann glaube ich erst, das ist auch der Moment gekommen, wo die Zeitachse auch angehalten werden kann, wo die Bereitschaft anders ist, des Darauf-Einlassens. Also wenn wir das jetzt tun würden, glaube ich, würde sich der ganze Prozess hier völlig verändern.
Und wir würden jetzt einen Stift allen in die Hand geben und...
Ich würde gerne auf Ihre allerletzte Folie nochmal eingehen. Was hat das jetzt alles mit dem Stufu und der Uni Witten zu tun? Vielleicht können wir da einmal noch drauf schauen. Und würde gerne die Perspektive weg von Kunst als Selbstzweck hin zu Kunst als Mittel zum Zweck lenken. Und zwar als Mittel zum Zweck, zum Beispiel im Umfeld einer Universität. Wenn wir uns überlegen, wir bilden hier junge Menschen aus, die irgendwann mal in Situationen kommen, wo sie komplexe Probleme zu lösen haben. Ob das jetzt als Mediziner ist oder als Wirtschaftswissenschaftler. Und da wäre meine Frage, wenn wir jetzt künstlerische Bildung oder Reflexionskompetenz, das geht ein bisschen in die Richtung, Herr Becker, was Sie gesagt haben, aber knüpft eigentlich auch genau an das an, was Sie gerade gesagt haben. Wäre das nicht etwas, wo wir sagen, das ist bei uns ein notwendiger Bildungs sozusagen Bestandteil, dass man sagt, man nutzt die Kunst ja als eine Form, und welche Form von Kunst ist jetzt erstmal für mich irrelevant, ja, als eine Art Reflexionsheuristik oder Toolkasten, ja, um zu sagen, die Wittner können nicht nur das und das, sondern die haben auch sozusagen diesen Kunstaspekt, um bestimmte Fragestellungen anders sozusagen nochmal auf einen anderen Kontext zu beziehen. Wir haben das früher bei Bockemühl als Studenten sehr intensiv gemacht. Der hat ja auch versucht, Beratungskonzepte, Organisationskonzepte bei DM und wo auch immer in Organisationen zum Beispiel einzuführen. Und das stelle ich mir jetzt vor, gäbe es vielleicht auch im Kontext von der medizinischen Ausbildung. Da habe ich jetzt noch keine konkrete Fantasie, aber das mal als Anknüpfungspunkt erstens. Zweitens will ich an einem Beispiel sagen, wir haben ein Familienunternehmen, mit dem wir sehr eng verbunden sind. Das hat dann immer familiengeschichtliche Hintergründe. Da wurde ein Künstler von der Oma ins Unternehmen geholt, weil es keinen Nachfolger gab. Und du kannst ja die Postkarten als Werbung machen. So hat sie den geködert. Ja, der ist barfuß durch die Eifel gelaufen mit Staffelei. Und plötzlich hat er seine Kunst an den Nagel gehängt und ein 500-Millionen-Unternehmen gebaut. Und der hat Kinder, der hat Zwillinge, zwei Jungs. Der eine ist der Unternehmer geworden, der andere ist der Künstler. geworden. Und witzigerweise, wenn Sie in diese Firma gehen, die haben gerade einen wunderschönen Neubau gemacht, dann haben Sie den Eindruck, Sie sind in einem Museum. Und zwar egal, wo Sie sich befinden. In der Fertigung, wo es knallt und kracht, hängt Kunst. Ja, überall in dem Bürogebäude. Jeder Mitarbeiter darf sich Kunstwerke in seinem Büro aus. Dort hat das eine massive integrative Wirkung für die Unternehmenskultur. Und langjährige Mitarbeiter kriegen auch ein Kunstwerk, dürfen sich aussuchen zur Verabschiedung. Also ich will nur sagen, dort spielt Kunst eine hochrelevante Rolle für das Unternehmen, für die Unternehmensentwicklung. Und wäre das nicht etwas, wenn wir sagen, naja, Kunst statt Selbstzweck, wenn wir sagen, das ist eigentlich ein wesentlicher Bestandteil unserer Form von Ausbildung, von Kompetenz, die wir Menschen, die diese Universität verlassen, eigentlich mitgeben wollen. Dann käme man vielleicht auf Ihre letzte Folie mit dem Ausrufezeichen.
Ja,
das wäre für mich dann der Punkt, dass man sagt, das ist jetzt hier nicht nur partypräsentables Halbwissen, was man lernt, sondern man hat eine Kompetenz erlernt, ja, in der Auseinandersetzung vielleicht vor so einer roten Wand, ohne dass man gleich zur Säure greift und die zerstören will, sondern zu gucken, was macht das mit mir und inwieweit kann ich das auf ein betriebswirtschaftliches Problem übertragen. Das wäre sozusagen mein Plädoyer an der Stelle.
Wo soll ich unterschreiben?
Ja.
Sagen ganz d'accord, mir würde es ein Stück darum gehen, sozusagen den Bockemühlschen Ansatz zu aktualisieren. Deshalb der erste Teil, der ist in einer Situation der Newman-Erfahrung entstanden, wo, wie mir scheint, die Wissenschaft eher als was anderes, das andere, das ich mit Kunst ponderieren muss, erschien. Und da wäre meine Sache, okay, im Augenblick oder zur Zeit gibt es so etwas wie künstlerische Forschung, was ein anderes Verhältnis von Kunst und Wissenschaft denkt. Lasst uns doch diese andere im Augenblick diskutierte und praktizierte Form aufnehmen. Wir müssen das Alte dabei nicht über Bord werfen, sondern kommen dann zu neuen Konzepten, in dem entschleunigt, beschleunigt auf jeden Fall Dimensionen des Handelns mit ins Spiel kommen. Und das interessiert mich an der künstlerischen Forschung. Und wenn wir es schaffen, in dem von Ihnen beschriebenen Sinne sie hier zur Geltung zu bringen. Wunderbar. Ja, darum würde es gehen, die Rolle und die Diskussion der Kunst ist in einem anderen Punkt als in den 80er Jahren. Lasst uns diesen Punkt aufnehmen und hier fruchtbar machen. Das wäre, um nochmal appellierend zu sprechen, genau das, worum es geht.
Ich habe noch mindestens eine offene Frage. Ich muss mich leider zwischendurch schon verabschieden, weil ich seit einer Minute schon Unterricht habe und da jetzt schnell hin muss. Trotzdem soll die Frage nicht unbeantwortet bleiben. Das können Sie gleich noch schnell machen. Ich danke Ihnen allen, ganz besonders Herrn Volkenan, für diesen großartigen Vormittag und verabschiede mich leider schon mal, obwohl ich gerne noch weitermachen würde. Und jetzt dürfen Sie Ihre Frage stellen.
Ich wollte nur kurz noch mal reinkommen, Kunst als Zweck. Also da merke ich, da kriege ich gesehen. Also man kann die Kunst nicht irgendwie auch in so eine Institution wie eine Universität als Zweck hineinbringen. Und das ist für mich irgendwie die Komponente, das fand ich noch eigentlich, was Sie auch gesagt haben, Frau Kampfsteiger, mit vom epistemischen und ästhetischen. Also Kunst und Forschung, da ist dazwischen ist ein, also ja, mind the gap. Also dazwischen ist the gap oder da ist irgendein Übergang. Wo ich irgendwie, ich weiß nicht, ob Sie das unterstützen würden, Herr Volkenan, sagen würde, okay, man kann das nicht in unmittelbarer Verknüpfung denken, sondern es ist immer, also zwischen Kunst und Forschung, es gibt keine konsekutiven Handlungsanweisungen, dass die Kunst mir sagt, wie ich zu forschen habe oder dass aus der Forschung sich für mich ein künstlerisches Projekt entwickelt. So, das ist. Und deshalb geht es nicht um diese Zweckbindung.
Also das mit der Zweckdiskussion, da können wir jetzt noch lange diskutieren, weil sagen, dass ein modernes oder ein modernistischer Topos ist, der sagen immer das Gegenteil von Zweck, die Autonomie denken. Und ich glaube, wir sind an einem Punkt der Diskussion, aber auch der künstlerischen Praxis, in dem Autonomie und Zweck sich nicht mehr ausschließen. Glaube ich, der spannende und der interessante Punkt. Ich würde überlegen wollen, im Sinne einer aktuellen Diskussion dann auch, wie lässt sich aus einem autonom gedachten Kunstwerk tatsächlich auch so etwas wie Zweckhaftigkeit denken, praktizieren.
Auch da hätte ich Zweifel, ob ich in dieser Opposition von Autonomie und Anwendung mich weiter würde bewegen wollen. Ich weiß nicht, ob das klappt und ob es sinnvoll ist.
Jetzt musst du die Sitzung schließen.
Ja, scheint fast so. Vielen Dank, dass Sie da waren, dass Sie mir zugehört haben, dass Sie aber ebenso bereit waren, mit mir zu diskutieren. Wunderbar. Wenn Sie mögen, dürfen Sie gerne noch Kaffee und andere Versorgungsmittel nehmen. Ansonsten danke ich Ihnen ganz herzlich für den Besuch und wir verabschieden uns mit dieser Reihe ins nächste Semester. Vielen Dank, dass Sie da waren und zugehört haben.